Wir möchten da so ein bisschen als Beispiel für das Leben ist nicht zu Ende, wenn man so eine Diagnose bekommt, sondern man kann was daraus machen. Man kann viel besser was daraus machen, wenn man nicht alleine ist, sondern wenn man mit anderen sich zusammentut.
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer, ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativcare für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativcare für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Herzlich willkommen, auch heute freue ich mich sehr auf das Gespräch. Es wird eine Mischung sein aus Expertenbeitrag und Elterngespräch. Heute wollen wir über die sehr seltene Krankheit PCH2 sprechen. Das ist die Abkürzung für pontocerebelläre Hypoplasie Typ 2. Die Erkrankung ist von Geburt an mit schwersten körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen verbunden. Und man kann ungefähr sagen, dass auf circa 1 Million Menschen in Deutschland ein erkranktes Kind mit PCH2 kommt. Und ja, die Kinder sind aufgrund der Erkrankung sehr pflegeintensiv und erreichen auch selten das Erwachsenenalter. Dadurch, dass die Erkrankung ebenso selten ist und die Forschung bis vor kurzem eigentlich noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, haben sich betroffene Eltern aus dem deutschsprachigen Raum in einem großen Selbsthilfe-Internetforum zusammengefunden. Neben dieser digitalen Vernetzung organisieren sich die Eltern. Die Eltern haben einen Verein gegründet, der Verein PCH Familien. Ja, alle 2 Jahre gibt es ein großes Treffen. Die Familien kommen zusammen. Es werden führende nationale und auch internationale Forscher aus dem Gebiet eingeladen. Es geht um Austausch, Vernetzung, Information und darum auch die Forschung auf dem Gebiet eben weiter voranzutreiben. Und ja, heute habe ich Axel Lankenau eingeladen. Er ist Vater 2 Söhne und auch aktives Mitglied im Verein PCH Familie. Herzlich willkommen, Axel Lankenau, und ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit haben. Und ja, wollen Sie sich zu Beginn einfach kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr über das Gespräch. Sie haben das schon sehr gut zusammengefasst. Also bin Papa von Jonas und Felix. Der Jonas ist jetzt 14 Jahre alt, der Felix ist 12 Jahre alt. Und im Prinzip von Anfang an aktiv in der Elternselbsthilfe. Und wir haben zusammen mit anderen Eltern sehr früh erkannt, welchen Mehrwert der Austausch untereinander hat, aber auch die Kommunikation mit den Forschern und Ärzten, die gerade bei seltenen Erkrankungen sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben insbesondere im Austausch mit anderen Eltern, nicht nur mit unserer Erkrankung, bei verschiedenen Kinderhospizaufenthalten einfach erfahren, wie wichtig dieser Austausch untereinander ist und haben das, wie Sie beschrieben haben, in diesen regelmäßigen Treffen etabliert und da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und sehr viel Kraft auch für die Familien daraus geschöpft.
Wir wollen heute über ein ganz besonderes Projekt sprechen, das Projekt Cruise for Life. Sie haben als Eltern und Mitglieder des Vereins PCH Familien, Sie organisieren alle 2 Jahre diese Treffen und dieses Mal haben Sie entschieden, dass für August 2020 ein ganz besonderes Treffen anstehen soll und zwar auf einem Kreuzfahrtschiff. Sie wollen mit knapp 25 Familien auf Kreuzfahrt gehen. Wie kam es zu dieser Idee?
Das war beim letzten Treffen im Kinderhospiz Mitteldeutschland in 2018 ja, eine spontane, verrückte Idee von uns, sage ich mal. Mhm. Die Historie ist, dass wir uns seit 2009 regelmäßig treffen und bei der Erkrankung, Sie haben es gesagt, die Kinder sind sehr, sehr pflegeintensiv, ist es halt einfach so, dass man sehr selten dazu kommt, sich persönlich zu treffen. Man kann übers Internet irgendwie chatten, schreiben, telefonieren. Aber der persönliche Austausch ist relativ schwierig zu organisieren. Insbesondere sind wir verteilt über den gesamten deutschsprachigen Raum, sodass es immer ein erheblicher Aufwand ist, irgendwie mehrere von diesen Kindern zusammen an einen Ort zu bekommen. Und die einzigen Einrichtungen, die vom Betreuungsschlüssel überhaupt in der Lage sind, so ein Treffen abbilden zu können, sind die stationären Kinderhospize. Damit die Eltern nicht nur in der Pflege der Kinder beschäftigt sind, sondern auch miteinander mal sprechen können. So, das hat am Anfang relativ gut noch funktioniert. Da war unsere Gruppe recht klein. Da war die Situation, dass wir mit 7 Familien, 8 Familien und an so einem Expertentag vielleicht auch mal mit 10 Kindern für einen Tag uns im Kinderhospiz im Allgäu zweimal und dann eben zweimal in Thüringen getroffen haben. Mhm. Das hat wunderbar geklappt, aber vielleicht durch unsere Arbeit, vielleicht durch bessere Suchergebnisse bei Google oder durch gute Vernetzung zu den Ärzten und zu den genetischen Beratungsstellen, sind wir inzwischen einfach mehr Familien. Wir sind heute so gut 40 Familien, die da in dem Internetforum organisiert sind und auch in dem Verein. Und es ist einfach unrealistisch, dass man die im Kinderhospiz zusammenbringen kann. Da gibt es auch den Pflegenotstand, da gibt es grundsätzlich gar kein Haus, was irgendwie von den Kapazitäten so groß ist, dass das dort funktionieren würde. So, und dann haben wir uns überlegt, was können wir halt tun, um in 2020 unser nächstes Treffen abzuhalten, wo hoffentlich die Kinder, die jetzt weit über ihre eigene Lebenserwartung schon alt geworden sind, aber natürlich sehr, sehr viele Erfahrungen angesammelt haben. Da hoffen wir mal, dass die alle noch dabei sind. Wir würden aber auch gerne die frisch diagnostizierten jungen Kinder mit deren Familien dabei haben, damit einfach dieser Austausch stattfinden kann. Und dann haben wir uns überlegt, okay, dann suchen wir jetzt mal irgendwas, was unabhängig von den Kinderhospizen ist, wo wir uns treffen können. So, damit das gehen kann, muss ich mir überlegen, dass ich auch einige Pflegeleute da brauche, wie ich sie im Kinderhospiz natürlicherweise vorfinde. Finde ich die aber ja irgendwo anders in einem Hotel oder so nicht vor. Das heißt, wir brauchen relativ viel Kapazität, um geplante 20 Familien dann da zusammenzubringen mit einer ordentlichen Pflegeversorgung. Die Familien mit Geschwisterkindern und so weiter und so fort, dann sind wir relativ schnell auf so eine Zahl von 250 Personen gekommen. Und dann war die erste Idee, dass man sich irgendwo zentral ein größeres Hotel sucht, wo man das machen kann. Da haben wir uns dann aber relativ schnell von verabschiedet, weil dann habe ich wieder dieses Ding, dass ich an einer Stelle mit den Kindern quasi festsitze und gar nicht groß was erleben kann. Und ich sitze dann da und treffe mich, vielleicht kümmert sich die Pflege um die Kinder, vielleicht mache ich mal einen Spaziergang, aber normalerweise ist es das dann auch. So, und was wir in den vergangenen Jahren einfach gelernt haben in dem Elternkreis ist, dass ein ziemlich gutes Konzept, um mit dieser schwierigen Situation umzugehen, das ist, was wir Leuchtturmmomente oder Gänsehautmomente nennen, ist. Das heißt, einige von den Familien versuchen bewusst, irgendwie besondere Momente zu erzeugen. Es können ganz kleine Sachen sein, dass zu Hause mal irgendwas ganz toll ist. Es können aber auch mal so ein bisschen verrückte Unternehmungen sein, sage ich mal, wo man sagt, wenn das klappt und ich meinem Kind das zeigen kann, wo eigentlich man sagt, du bist ja bescheuert, das kannst du nicht machen, dann gibt es einigen von diesen Familien unheimlich viel Kraft, so für die Zeiten, die dann vielleicht mal schlechter sind und anstrengender sind und so. Und dann hat sich diese Idee einfach weiterentwickelt und da habe ich dann vorgeschlagen, lass uns doch einfach eine Kreuzfahrt machen, weil mir da gerade das AIDA-Prospekt in die Hände gefallen ist, wo die halt sagen, dein Hotel zeigt dir die Welt. Und das ist also das haben die natürlich nicht bezogen auf unsere Kinder, aber das ist eigentlich ein super Ansatz, der genau das widerspiegelt, was wir gerne machen würden. Wir würden uns mit unseren Kindern nicht gerne verstecken, sondern wir würden unseren Kindern gerne die Welt zeigen. Und das geht halt in so einer Konstellation ganz hervorragend. Das ist da alles tipptopp barrierefrei. Da hat man kein Problem, diese große Anzahl von Leuten unterzubringen. Und dann war die Idee halt geboren. Und dann ging die Planung los.
Sie haben jetzt schon ein paar Ziele angerissen, die Sie mit Cruise for Life verfolgen. Also zum einen unter anderem auch Gänsehautmomente schaffen, Ihren Kindern die Welt zeigen, zusammen Zeit verbringen. Gibt's noch weitere Ziele, die Sie ganz klar mit dem Projekt ins Auge gefasst haben?
Ja, wir möchten uns auch bedanken. Also viele von den Familien sind im Alltag nicht nur auf professionelle Hilfe angewiesen, sondern profitieren auch sehr stark von ehrenamtlicher, familiärer, nachbarschaftlicher Unterstützung, sage ich mal. Mhm. Und da ist es einfach ein Bedürfnis von den Familien, mal zu sagen, das ist eine richtig tolle Leistung, die die Oma oder die Nachbarin oder vielleicht auch ein Freund oder so leistet, um dieser Familie zu helfen, die Situation zu stemmen. Und da war halt die Überlegung, dass wir jetzt für jedes Kind eine Dankeskabine sozusagen aus den Spendenmitteln finanzieren, wo halt gesagt wird, dieses Kind, also die Eltern von dem Kind dann im Prinzip können jemanden bestimmen, der da jetzt mit darf und sich damit bei dem bedanken mit dieser Reise. Das hat einerseits den direkten, ich sage dir jetzt Danke-Effekt, das hat andererseits aber auch einen Effekt, dass diese Personen, die normalerweise immer nur dieses eine Kind mit der Erkrankung kennen, in der Vergangenheit, wenn wir sowas schon mal dargestellt haben, zum Beispiel bei Besuchen, dass die da unheimlich von profitiert haben, wenn die sehen, oh, da gibt's da noch andere. Das ist zwar verdammt selten, aber es gibt trotzdem einige, mit denen man sich da treffen kann. Und wenn dann diese, ich sag jetzt mal Omas oder Nachbarn, dann auf so einem Schiff auch noch die Möglichkeit hätten, sich mit anderen Omas oder Nachbarn auszutauschen, glauben wir, gibt das unheimlich viel Kraft und könnte halt nochmal ein zweiter Effekt sein, der bei diesen Familien auch eintritt dann. Mhm. Und das weitere Ziel ist, dass wir das Thema Forschung unterstützen möchten. Das haben wir in der Vergangenheit schon auch immer gemacht, indem wir sehr eng zum Beispiel mit der Uni Tübingen zusammengearbeitet haben. Und dort unsere Daten zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, die Familien sind gerne bereit, Fragebögen zu beantworten, Arztbriefe rauszugeben und so weiter und so fort. Da sind auch einige wissenschaftliche Veröffentlichungen entstanden, unter anderem auch so eine Elternbroschüre, wo Familien, die jetzt ein Kind frisch diagnostiziert haben, wo sie sich informieren können, was heißt denn das eigentlich, PCH2, weil das ja recht selten ist. So, und das war jetzt aber eher so, wie können wir mit bestehenden Mitteln, mit den Kindern irgendwie versuchen, deren Lebensqualität zu optimieren. Und das Ziel ist jetzt, dass wir da einen Schritt weitergehen und die Therapieentwicklung befördern wollen. Dass in den letzten Jahren extrem viel passiert, unter anderem in der Gentechnologie, dass es nicht mehr unrealistisch erscheint, ein Medikament zu finden, was diese Krankheit heilen könnte. Mhm. Und das wäre so das mittellangfristige Ziel.
Was mich noch interessieren würde, Sie werden mit der Aktion Cruise for Life auch eine große Öffentlichkeit erreichen. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden die Vorbereitungen der Reise, aber auch die Reise selbst medial begleitet. Mhm. Warum haben Sie sich dazu entschieden?
Das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, glaube ich. Also wir haben überlegt, dass wir das Ganze nie im Leben selber finanzieren können. Also es gibt sicherlich da einige Familien, die sagen würden, ich könnte mir auch eine Kreuzfahrt leisten, wenn das so eine Einmalveranstaltung ist, notfalls auch noch Oma und Opa mitnehmen. Aber wenn ich daran denke, dass ich da auch noch die Pflegekräfte irgendwie unterbringen muss, die dort arbeiten müssten, denen man ja nur nicht sagen kann, ihr dürft jetzt auch noch die Reise kaufen, damit ihr da arbeiten könnt, war relativ schnell klar, wir wollen das Ganze spendenfinanziert machen. Und jetzt ist halt das Thema, wenn ich viel Spendenmittel einwerben will, brauche ich da eine gewisse Öffentlichkeit, um das hinzubekommen. Und dann haben wir gedacht, dann nutzen wir doch die Chance und versuchen bei dieser Öffentlichkeitsarbeit nicht nur zu sagen, wir würden gerne diese Aktion machen, sondern einfach auch den Blick der Gesellschaft so ein bisschen richten auf Familien wie unsere. Ja. Da gibt es zwar relativ wenig PCH-Familien, sage ich jetzt mal, mit denen, Sie haben gesagt, ein Kind auf 1 Million Einwohner. Es gibt aber sehr, sehr viele so seltene Erkrankungen. Und in Summe gibt es gar nicht so wenig Familien in so einer Situation wie unsere. Und die haben aber, wie soll ich sagen, nicht die allergrößte Wahrnehmung vielleicht im Alltag. Und das ist uns ein großes Anliegen, zu zeigen, dass wir und andere Familien in ähnlichen Situationen trotzdem ein Teil der Gesellschaft sind und auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind, die einfach jetzt durch Schicksal, durch irgendjemanden bestimmt, diese Aufgabe zu bewältigen haben und die das auch größtenteils sehr, sehr gut hinbekommen. Und wir würden uns freuen, wenn das einfach gesehen wird und wenn dann da nicht so eine Mitleidsgeschichte entsteht, weil da gibt es überhaupt gar keinen Grund dafür, sondern einfach gesagt wird, okay, das ist gut, dass ihr das macht und es ist auch gut, dass ihr diese Aufgabe annehmt, weil irgendjemand muss diese Last tragen und es hat jetzt nochmal diese Familien getroffen. Es hätte aber auch irgendjemand anders treffen können, kann auch morgen irgendjemand anders treffen. Und die Botschaft würden wir einfach gerne transportieren. Und die, denke ich mal, kann man am besten transportieren, wenn man in die Öffentlichkeit geht und einfach sagt, wir sind da und wir sind nicht die Einzigen in dieser Situation. Mhm. Und wir wollen da irgendwie niemanden ärgern und auch niemandem Angst machen. Aber wir wollen einfach sagen, wir gehören dazu. Und unsere Kinder vor allen Dingen, die möchten auch was erleben. Und wir möchten denen auch was vom normalen Leben sozusagen zeigen und nicht nur Intensivstationen und Pflegebett und was weiß ich irgendwie.
Sie haben als Familie schon 2 Testkreuzfahrten gemacht, ja, habe ich gelesen. Genau. Und wie waren da die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, als Sie dann auf dem Schiff waren mit Ihren Kindern?
Sehr gut. Also das war natürlich eine Frage, die auch von anderen Eltern kam. Ja, geht das denn überhaupt? Und fangen die Kinder dann nicht alle an zu spucken? Ist es dann nicht viel zu eng? Und gucken die Leute dann nicht komisch? Und wie soll ich denn mit dem Rollstuhl zum Captain's Dinner? Und so weiter und so fort. Und da haben wir gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Also in Anführungsstrichen einfach. Das war dann halt auch ein bisschen mutig, dann das zu machen, aber hat wunderbar funktioniert. Und es ist überhaupt nicht so, dass wir da irgendwie Sprüche kassiert hätten oder komisch angeguckt worden wären, sondern es gab sehr viel positive Resonanz und auch von Leuten, wo man das so klischeehaft gar nicht gedacht hätte. Also die bei der ersten Kreuzfahrt, da war es halt so, dass im Whirlpool ja ein Haufen junge Leute gesessen haben, die, wie soll ich sagen, schon mehr als ein Bier getrunken hatten. Mhm. Und die saßen da schon, das hatte ich beobachtet, irgendwie, keine Ahnung, bestimmt eine Stunde irgendwie drin. Und ich wollte dann da mit dem Felix einfach mal rein. Und in einer Stunde habe ich dann gedacht, so, jetzt gehst mal hin und fragst mal. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, hier der junge Mann, der wird auch gerne mal in den Whirlpool sich setzen. Irgendeiner von euch muss doch bestimmt mal zur Toilette und können wir mal 10 Minuten euren Platz einnehmen. Und dann kam, wir bleiben hier bis 18 Uhr sitzen und dann gehen wir direkt zum Abendbrot und das so einfach ist das nicht. Und dann dachte ich, oh, jetzt das wird ein schwieriges Gespräch. Ja. Aber dann kam, super cool, aber hier ist doch genug Platz, wir rücken ein bisschen zusammen, kommt doch her, hockt euch mit rein. Mhm. Und dann haben wir uns mit in den Whirlpool gehockt und großartig. Super gut unterhalten und die hatten uns schon, die kamen auch von Stuttgart, hatten uns schon am Flughafen beobachtet und haben dann gesagt, sie finden das super mit Rollstuhl daher und echt bärenstarke Leistung und so. Und das wäre so was, ein Kontakt, der einem bestätigt, so war es genau richtig. Und es wäre jetzt nicht die Stelle, wo ich das als erstes erwartet hätte, dass sich jemand da so tiefgründige Gedanken macht und sich auch in die Lage reinversetzt und nachfragt, wie macht ihr das denn bei Treppen und wie geht denn das eigentlich alles und so.
Ja, also genau das erreicht, was die auch als Ziel mitformuliert hatten.
Genau, genau. Und diese Gespräche dann auch zu führen, zu sagen, genau so, wir sind da und vielleicht sieht das halt dann auch jemand anders. Genau das ist ja eines der Ziele dann.
Mhm. Sie haben ja bestimmt für 2020 schon Kontakt zu einem Veranstalter aufgenommen.
Genau.
Wie hat er reagiert, als er gehört hat, eben knapp 250 Personen? Sie würden gern reservieren.
Ja, genau. Wir sind da in sehr guter, sehr enger Abstimmung mit AIDA in Rostock und haben uns da für 2020 eine Tour auf der Ostsee ausgesucht. Einerseits, weil wir mit den Kindern irgendwas, wie soll ich sagen, nicht ganz so Fairness machen wollten, weil das Thema lange Flugreise eventuell auch kritisch wäre und wir wollten einfach dann was Lokales machen. Auf der anderen Seite gibt's auf der Ostsee halt eines der sehr modernen AIDA-Schiffe, was von der Ausstattung überhaupt in der Lage ist, so viele Rollstuhlkinder aufzunehmen und was B auch Richtung ihr Umweltverträglichkeit mit am besten bei Kreuzfahrtschiffen eingestuft ist, weil das auch viele von den Familien bewegt.
Wollte auch gerade sagen, es war einer meiner ersten Gedanken.
Genau, es ist jetzt eigentlich eine super Idee, da da auf eine Kreuzfahrt zu gehen. Und wir haben uns aber bewusst dafür entschieden und haben gesagt, ja, wir machen das. Wir gucken danach, dass wir jetzt nicht mit dem bekannt dreckigsten Schiff unterwegs sind, sondern mit einem der besten Schiffe, was es aktuell gibt. Und wir haben auch das Thema CO2-Kompensation im Elternkreis diskutiert und werden von Elternseite aus selber dafür sorgen, dass die Reise CO2-neutral ist mit so einer Kompensationsgeschichte und glauben dann einfach mit diesen ganzen Argumenten barrierefrei zusammen, wo sollen wir sonst hingehen, und wollen den Kindern die Welt zeigen, dass wir das gut vertreten können, das zu machen, und haben da bisher auch sehr viel positive Resonanz erfahren. Und sie haben nach dem Veranstalter gefragt, die haben das natürlich geprüft und hinterfragt und unterstützen das Vorhaben aber sehr. Da sind wir auch sehr froh drum, dass die das machen. Und wenn man sich das genau anguckt, ist es bei uns gar nicht so viel anders wie bei vielen anderen Familien. Also wer schon mal auf der Kreuzfahrt war, der weiß, wie das da ist und geht da auch wahrscheinlich wieder hin. Aber wer das noch nicht gemacht hat, der hat vielleicht so, keine Ahnung, 3, 4 Sachen, wo er denkt, oh, das schunkelt da zu viel und das ist ja nichts für mich und da, weiß nicht, laufen nur alte Leute rum oder sowas meinetwegen und sagt dann, oh, dann mache ich das vielleicht doch nicht. Und bei uns gibt's halt eher nicht 3 oder 4, sondern wahrscheinlich 10.000 gute Gründe, warum man das eigentlich nicht machen sollte. Und das reizt uns gerade daran, dass wir es dann eben trotzdem machen und da auch durch die Erfahrungen, die wir jetzt auf den beiden Kreuzfahrten gemacht haben, hoffentlich so ein Leuchtturmmoment, so ein Gänsehautmoment für die Familien, für die Kinder, aber auch für die Begleitpersonen erzeugen können.
Ja. Sie haben auf dem einen Flyer auch, Sie haben das Motto abgedruckt, was mir sehr gut gefallen hat. Alle sagten immer, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.
Genau.
Und unter dem Motto steht ja eigentlich diese ganze Aktion.
Richtig. Und das ist nicht nur diese Aktion, sondern das haben wir sehr oft erlebt, dass Kindern wie unseren einfach manche Dinge nicht zugetraut werden. Man muss da mal ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überzieht und sagt, jetzt überfordere ich das Kind aber. Aber wir erleben ganz, ganz oft, wenn man da über den eigenen Schatten springt und irgendwie was mal wagt, dass die Kinder einem das aber sowas von positiv zurückgeben und sich darüber freuen, dass man sich eigentlich hinterfragt, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Da gibt's Beispiele wie beim Felix in der Schule wurde gesagt, oh, die Mittagsessenssituation, die überfordert ihn aber ab und zu. da sind wohl zu viele Kinder im Raum, in der Mensa dann halt. Und dann frage ich, wie viel sind denn da? Und dann sagt die Lehrerin, ja, so vielleicht 60. Dann sage ich, wissen Sie, am Wochenende waren wir im Stadion beim Helene Fischer Konzert, da waren 60.000 Leute und der hat sich weggeschmissen vor Freude und hat sich pudelwohl gefühlt. Und das sind halt so diese Dinge, wo man nicht als erstes drauf kommt, da hinzugehen, aber wo man hinterher, das merkt man ja selber, wo man Jahre später noch von erzählt und was einfach unheimlich viel Kraft gibt. Und diese Kraft, die braucht man an so vielen Stellen und die würden wir den Familien gerne zugutekommen lassen.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf das eine Ziel eingehen, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, dass die Erkrankung bis 2025 auch komplett geheilt werden soll. Also es ist ja ein sehr, sehr großes Ziel, aber ich denke nicht, dass es ausgesprochen worden wäre, wenn es nicht realistisch ist. Wo steht denn die Forschung heute?
Also man hat 2008 das Gen entdeckt. Es gibt einen Tippfehler sozusagen in der ganzen Erbsequenz. Ein Buchstabe ist falsch. Der löst dann diese Erkrankung aus, dass die Fehlbildung im Kleinhirn und insgesamt im Gehirn mit diesen ganzen fatalen Folgen, die dann da entstehen, von Epilepsie über Atemschwierigkeiten, Temperaturregulationsstörungen und so weiter und so fort. Das versteht man jetzt inzwischen ziemlich gut. Wo kommt das halt her? Und kann auch zuordnen, dass all diese Kinder, die da jetzt mitfahren, wirklich genau diese Erkrankung haben. So. Und das wird autosomal rezessiv vererbt. Das heißt, dass immer eine 25% Wahrscheinlichkeit besteht, dass bei zwei übertragenen Eltern das Kind wieder krank ist. Und jetzt alles, was wir bislang gemacht haben, war sozusagen das Thema, das Kind ist jetzt da und wir können nichts grundsätzlich an der Erkrankung ändern, sondern wir haben im Prinzip versucht, welche Therapien gibt es, welche Hilfsmittel gibt es, welche Lagerungsmöglichkeiten gibt es, welche Medikamente gibt es, um die Krankheit ertragen zu können, um Lebensqualität erzeugen zu können. Das sind so Sachen wie, die Kinder haben alle einen sehr starken Reflux, das heißt, da läuft einfach Magensäure wieder hoch in die Speiseröhre und das brennt sehr stark, wenn man da nichts gegen tut. Und da haben wir jetzt über die Jahre herausgefunden, dass es da eine sehr wirksame medikamentöse Therapie gibt. Wenn man da die Medikamente ausreichend dosiert, geht es diesen Kindern durch die Bank gut, was das Thema Reflux angeht. So. Schwierigkeit dort ist, die Dosierung ist weit über dem, was in der Literatur steht, was der Arzt vielleicht im Studium gelernt hat. Und deswegen war es da unsere Aufgabe, einfach klarzumachen. Es hilft aber, und es gibt auch inzwischen Erfahrungen, auch Studien dazu, dass das, was die Nebenwirkungen angeht, okay ist. Also das war unser Forschungsbeitrag sozusagen bislang. So.
Mit uns meinen Sie als Verein?
Genau, wir als Elterninitiative. Wir haben auch 2011 den Anstoß gegeben, dass diese Elternbroschüre dort entstanden ist, wo dann eine Studie in Tübingen gemacht wurde, wo der natürliche Verlauf der Erkrankung beschrieben wurde. Ganz einfach vor dem Hintergrund, weil wir gemerkt haben, wenn eine frisch diagnostizierte Familie zum Arzt geht und sagt, ich habe im Internet gelesen, ich muss den Magensäurehemmer so und so hoch dosieren, dann sagt der Arzt, ja, Google habe ich auch, aber das ist viel zu hoch und das geht nicht. So. Wenn die Familie aber mit einer Veröffentlichung von der Uni Tübingen daherkommt und sagt, schauen Sie mal, da gibt es eine Elterninitiative und Uni Tübingen sagt hier so und so, dann ist das gleich eine ganz andere Wirkung und damit haben wir, glaube ich, sehr viel Gutes erreicht, dass den Familien einfach so eine Art Leitfaden an die Hand gegeben wird.
Ja.
So, und wenn man jetzt sagt, das ist jetzt quasi dieses im aktuellen Leben versuchen, Lebensqualität da zu erzeugen. Jetzt wäre ja irgendwie der nächste Schritt zu fragen, kann PCH2 partizipieren an dem, was da gerade passiert, Richtung Gentherapieentwicklung? Und da wurde um Pfingsten rum gerade, ist es durch die Zeitungen gegangen, in den USA ein Medikament zugelassen, was mit einer Einmalinjektion eine spinale Muskelatrophie vom Typ 1 heilen kann. Mhm. Und zwar eben nicht nur abmildern, sondern heilen kann. Also die Kinder, die sonst kein Jahr alt werden, damit behandelt werden, haben eine Chance darauf, dass sie ein stinknormales Leben führen können und gesund sind nach dieser Injektion. So. Und das ist halt eine Perspektive, die einen so dramatischen Wechsel in einer Zukunftsperspektive darstellt, dass wir sagen, da müssen wir schauen, ob wir da eine Chance haben, für PCR2 auch sowas zu bewirken. Und da kommt jetzt wieder dieses Thema seltene Erkrankungen ins Spiel. Kein Pharmaunternehmen der Welt interessiert sich für eine Erkrankung, wo es auf 1 Million Menschen ein Kind gibt mit dieser Erkrankung, weil das natürlich wirtschaftlich völlig sinnlos ist, da irgendwie was zu machen. So, und deswegen ist die Frage, was können wir als Verein durch, deswegen auch wieder Öffentlichkeit, durch auch Spenden sammeln, dazu beitragen, dass vielleicht im universitären Bereich, im öffentlichen Bereich Forschung vorangetrieben wird, die wir so weit bringen können, dass man dann auch so klar ist in dem, was man tun muss, dass dann eine realistische Chance besteht, ein Medikament irgendwann mal auf den Weg zu bringen. Und da haben wir, wie gesagt, sehr gute Kontakte nach Tübingen und nach Freiburg. Und da gibt es konkrete Forschungsvorhaben dahin. Also das ist nicht jetzt irgendwie Elternhirngespinst, sondern da gibt es ganz konkrete Vorhaben, die dieses vorbereiten wollen. Ja, und die würden wir halt gerne unterstützen mit der Aktion, logischerweise.
Sie unterstützen das mit sehr viel Einsatz, Herzblut, Elan, Energie. Und trotzdem wird es ja wahrscheinlich so sein, dass der medizinische Fortschritt jetzt gerade in Bezug auf die Erkrankung für Ihre Söhne gar nicht mehr zum Tragen kommt. Wie gehen Sie damit um? Also was motiviert Sie trotzdem?
Das ist ziemlich sicher so. Also zumindest Richtung Heilung besteht beim Jonas und beim Felix da sicher keine Chance. Aber wir haben schon die Hoffnung, dass auf dem Weg zu dieser Therapieentwicklung einfach noch ein besseres Verständnis für die Krankheit entsteht. Weil ich kann die ja nur zuverlässig therapieren und rausfinden, wo ich jetzt vielleicht gentherapeutisch ansetzen muss, wenn ich auch die Mechanismen der Erkrankung verstanden habe. Und die Hoffnung ist einfach, dass da, also ich will es jetzt nicht Abfallprodukte nennen, aber als im Prinzip als Nebenergebnisse noch Ideen entstehen, wie man medikamentös eingreifen kann, wie man durch andere Therapien eingreifen kann. Da gibt es auch Beispiele, wo einfach durch ein Verständnis, wie funktioniert eine Erkrankung, Ähnlichkeiten zu anderen Erkrankungen erkannt wurden, wo man dann gesagt hat, da wissen wir aber, wie man damit umgeht und wo man vielleicht auch schon Medikamente hatte. Und also ich sag mal als Beispiel, die Kinder sind extrem unruhig und haben sehr oft undefinierbare Unruhezustände, wo man keine akute Ursache wie irgendein Schmerz oder so was findet. Deswegen liegt das nahe, dass die Teil der grunderkrankungsbedingten Bewegungsstörungen sind. So, und wenn Sie jetzt 100 PCH-Eltern fragen würden, ich kann dir jetzt ein Medikament geben, was diese Unruhe abschaltet bei bleibender Aufmerksamkeit von dem Kind. Also ich sediere das nicht, sondern es ist nur diese eigentlich falsche Bewegungsunruhe ist halt weg. Da würden Ihnen von den 100, würden Ihnen 200 um den Hals fallen und sagen, super, das will ich sofort haben. Und wenn man sowas hinkriegen könnte, dann würde das eben auch noch Jonas und Felix helfen, natürlich. Mhm. Und den anderen auch.
Ja. Und nächstes Jahr bei Cruise for Life, dann in der Zeit, Sie sind dann 2 Wochen dort?
Eine Woche.
Ja, genau. Da sind dann auch also Austauschmöglichkeiten geplant, auch mit Forschern.
Genau, also ganz konkret ist das Vorhaben, dass man dort auch die Experten, die Forscher mit an Bord hat. Einerseits um den Eltern und vielleicht auch den Begleitpersonen einfach nochmal den aktuellen Stand der Forschung darzustellen, aber insbesondere auch um zu arbeiten, ja, genau. Nämlich um dieses Thema natürlicher Verlauf der Erkrankung den Forschern transparenter zu machen, weil es ein gigantischer Unterschied ist. Das haben wir aus den vergangenen Treffen einfach von den Ärzten und von den Forschern gehört. Ob ich mal einen Tag mit so einem Kind verbringe oder dann gleich mit vielleicht 25, oder ob da jetzt alle halbe Jahr mal einer für eine Stunde in meine Sprechstunde sozusagen kommt. Und die Idee ist, dass dort vorab jetzt eben wieder per Fragebögen, per Datenerhebung genau die Krankheit nochmal deutlich erfasst wird. Und dann könnte es ja jetzt zum Beispiel so sein, dass von 5 Familien irgendein spezielles Verhalten zurückgemeldet wird, was denen irgendwie Mordsärger mit dem Kind macht oder wo sie sagen, da leidet das Kind unter dieser und dieser Situation. So. Und wenn man dann an Bord die Möglichkeit hätte, genau diese 5 Familien mit den Forschern zusammenzusetzen und zu sagen, so jetzt reden sie mal miteinander und gucken das mal gemeinsam an, dann glaube ich, ist das eine Chance, die es sonst nie gibt. Und die würden wir gerne ergreifen und sagen, die kommen da einfach natürlich auch als Dankeschön. Wir sind denen sehr, sehr dankbar, dass die sich beschäftigen mit dieser sehr seltenen Erkrankung, aber auch, um das Thema Therapie voranzubringen, um das Thema Forschung voranzubringen und auch dort an Bord diese Arbeit zu leisten.
Wenn ich jetzt den Beitrag gehört habe und das Projekt unterstützen möchte, eben in Form von Spenden, wo finde ich weitere Infos zum Projekt?
Also wir können gerne bei Ihnen da auf die Webseite den Flyer und auch die Verlinkungen auf unsere Facebook- und Webseitenpräsenz hängen. Ganz einfach gibt es cruiseforlife.de und wer aber lieber bei Facebook unterwegs ist, das kann man dann bei Ihnen, denke ich mal, über die Seite rausfinden.
Genau. Ich würde eben die ganzen Kontaktdaten dann auch verlinken, gerne auch die Broschüre.
Genau, sehr gerne.
Ja, super. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Gibt es noch irgendwas, was Sie unbedingt noch sagen möchten, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt?
Nee, also ich würde mich freuen, wenn die Menschen, die das jetzt hören, das gerne auch weiter verbreiten, mit der Idee, einerseits natürlich für uns die Aufmerksamkeit für das Spendensammeln zu kriegen. Das ist mal die, wie soll ich sagen, die natürliche Motivation dafür. Aber wirklich auch um dieses, wir möchten da so ein bisschen als Beispiel für das Leben ist nicht zu Ende, wenn man so eine Diagnose bekommt, sondern man kann was daraus machen. Man kann viel besser was draus machen, wenn man nicht alleine ist, sondern wenn man mit anderen sich zusammentut. Und das ist eigentlich die Motivation da am Ende dahinter.
Ja, es kam jetzt auch immer wieder deutlich raus, dass Sie sehr, sehr viel von Eltern Selbsthilfe, finde ich immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, aber einfach Elternvernetzung, Zusammenarbeit, genau, dass Sie da sehr, sehr viel von halten auch.
Genau. Und es ist jetzt schon zu sehen, also die Idee ist jetzt, sage ich mal, fast 1,5 Jahre alt und es ist jetzt nicht mehr so, dass die üblichen 3, vielleicht 4 Eltern, die in der Vergangenheit da dieses Forum und die Aktivitäten am Laufen gehalten haben, da hinterher sind, sondern wir sind jetzt eine Gruppe von 7 oder 8 Eltern und alle, die da mitfahren, machen auch in ihrem persönlichen Umfeld jetzt Werbung dafür und engagieren sich da. Und das ist einfach wunderschön zu sehen, wie das jetzt schon den Familien Kraft gibt, zu sagen, okay, ich bin eigentlich schon genug ausgelastet, aber das finde ich so cool, da investiere ich jetzt nochmal die eine oder andere Stunde rein, was dann uns auch wieder sehr viel Kraft gibt, da weiterzumachen.
Also ich bin auch sehr, sehr neugierig. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, auch wie dann die Berichterstattung. Aber ich denke, es wird einen Beitrag dann geben, wenn Sie da mit Kamerateam und so.
Genau, das sind wir jetzt noch in der Abklärung, wie das genau funktioniert. Also prinzipiell gibt es die Zustimmung von der AIDA, dass da auch eine mediale Begleitung an Bord möglich wäre. Mhm. Und was uns eigentlich so vorschweben würde, wäre, dass jetzt so ein bisschen auch die Vorbereitungsphase ja, irgendwie verarbeitet wird in so einem Beitrag, wo man halt sagt, da ist mal beispielsweise diese Familie und diese Familie und die einen sind schon, da ist das Kind schon alt, bei anderen ist das Kind noch ganz jung und frisch diagnostiziert. Was motiviert die eigentlich dazu, dahin zu fahren? Mhm. Und dass man dann auch an Bord quasi überprüft, funktioniert das Ganze auch? Ist es wirklich so, dass da die Familien irgendwie was Schönes erleben und dass die Kinder die Welt sehen können? Weil das trägt uns ja hinterher auch weiter. Also wenn das gut funktioniert und man sagt, da gibt es positive Resonanz, also den Verein, den wird es ja weitergeben und die, es wird auch weiter Treffen geben. Das ist jetzt mal so ein Ausnahmetreffen, sage ich mal. Aber das soll ja auch darüber hinaus noch Wirkung haben. Ne?
Ja, ich freue mich, wenn wir mit dem Beitrag dazu beitragen können.
Ja, das würde mich auch sehr freuen.
Dann bedanke ich mich vielmals.
Ich danke auch im Namen der Eltern.
Schön, es freut mich.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich. Sie erreichen mich unter der info@kinder-palliativ-landstelle.de. Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Machen Sie es gut!